Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Claudia.
Guten Morgen, liebe Anke aus dem verregneten Düsseldorf. Wie geht's denn bei euch?
Es regnet, ich liebe es. Es war so richtiger Regen, gell? Nicht so ein bisschen. Also der Waldboden ist nass. Ich war schon vor über einer Stunde im Wald.
Ach, wie schön. Ja, wir haben jetzt 7 Uhr, also nur damit ihr wisst, wie unser Sonntagvormittag oder Sonntagmorgen aussieht. Also so mit Ausschlafen und so, da ist nicht so viel. Aber gut, ich zum Beispiel bin ja auch in einem Alter, wo Wechseljahrsthemen kicken. Da kann ich sowieso nicht so lange schlafen. Das ist ja schön, wenn man morgens etwas Nettes vorhat.
Ja, Sonntag. Genau. Mit mir sprechen ist total nett. Und Claudia, ich meine, böse Zungen behaupten, es sei senile Bettflucht. Eventuell.
Ja, genau. Lassen wir die bösen Zungen mal behaupten. Aber
ich habe heute was Böses zu erzählen. Ich würde gerne heute was Böses, auch auf die Gefahr hin, dass es sich unsere Themen wiederholen. Es sind nun mal unsere Themen. Und wenn die uns zuhören, wissen schon, ja, dass wir gemeinsam ein Buch geschrieben haben, Die Krippenlüge. Und ja, ich hatte diese Woche ein paar Posteingänge, ein paar Erlebnisse und ein paar Menschen, die mir Dinge erzählt haben, ich bin ja wirklich schon einiges gewöhnt und nicht mehr so schnell zu schockieren, aber diese Woche waren wieder mal ein paar Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, nee, und ich werde es im Podcast erzählen, weil es wird ja noch immer gerne von wegen, ist alles nicht so schlimm. Als allererstes möchte ich mal sagen, was mich ziemlich schockiert hat, abgesehen von den Krippen. Gestern war in München diese Aktion, diese Wimpel für Kitas, das hätte eine große Demonstration werden sollen. Du hörst schon an meinem Konjunktiv, es war keine. Oh, und ja, da ging es dann eben drum, dass Menschen sich engagieren. Da konnte man so Wimpel ausmalen für alle, die nicht aus Bayern kommen. Und dann wollte man so eine Kette machen. Die Kette hat man wohl auch gemacht. Und ich dachte, es war gestern schönstes Wetter. Ein Samstag mitten in München. Da hätte man hingehen können, wenn man denn das als Priorität gehabt hätte. Wir wissen aus ziemlich sicherer Quelle, da waren keine 500 Leute. Also es gab böse Zungen nicht, aber vielleicht hat es ja gestimmt. Die sagen, da waren so 50 Leute, ich glaube, es waren mehr. Also auf den Bildern sieht es ein bisschen nach mehr aus. Aber alleine in München und Umgebung gibt es schätzungsweise, niedrig geschätzt, 15.000 Menschen, die in Kitas arbeiten. Und es waren nicht mal 1.000 da. Ich kann das jetzt einfach so stehen lassen. Aber ein bisschen Puls habe ich an der Stelle schon, weil man sieht da natürlich einfach auch, also Eltern, gell? Ich gehe hier auch Richtung Eltern. Weder die Kita-Leute.
Bei 15.000 Kita-Leuten, da kann man ja dann sagen, wie viel man das dann noch multiplizieren kann auf Eltern. Weil auf eine Kita-Fachkraft kommen ja mindestens irgendwie 10 Elternpaare.
Genau. Und die Aktion, würde ich mal sagen, war lang genug angekündigt. Die ging durch die sozialen Medien immer wieder. Und ich kann jetzt kann ich sogar aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten am 30.04. war ja in München das Symposium für die Stiftung und da waren knapp über 100 Leute da und ich hatte dabei Wimpel ausgedruckt, Scheren, bunte Stiftchen und es war auf so Stehtischen verteilt. Ich habe keinen ausgemalten, ausgeschnittenen Wimpel abends mitgenommen. Ich habe aber ganz viele von diesen Kopien dann irgendwie, glaube ich, einfach verschenkt. Also es geht schon auch darum, wenn ich was erreichen will, muss ich schon auch was tun dafür. Und wenn ich was tun will dafür, wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen, Wimpel zu malen oder auch nicht, aber hinzugehen, sowohl Eltern als auch Fachkräfte. Und nur immer zu sagen, es ist alles so schrecklich, wird überhaupt nichts verändern. Und was so schrecklich ist, das erzähle ich jetzt auch gleich und dann bin ich ruhig.
Naja, ruhig.
Ich habe jetzt doof. Ruhig bin ich nicht. Wir machen einen Podcast, schon klar. Nein, aber das, was mich einfach nachhaltig nochmal gekriegt hat, es gibt eine Krippe, in der müssen die Kinder nackt mit Lätzchen Mittag essen, weil es einfacher ist, sie danach anzuziehen, als wenn man sie nochmal umziehen muss, bevor sie zum Schlafen gehen.
Ja.
Nackt.
Ja. Also eine Windel werden sie wohl anhaben.
Nein, sie haben keine Windel an.
Keine Windel.
Sie sitzen nackt. Und vor allem, es ist nicht eine Gruppe mit einer Fachkraft, also Fachkraft fällt mir jetzt echt schwer auszusprechen, die irgendwie vielleicht ein großes Problem hat. Es sind zwei Gruppen nebeneinander. Die Kinder sitzen nackt mit Lätzchen am Tisch. Glaubst du, dass jemals Eltern sowas erfahren? Das habe auch ich nicht gesehen, gell? Ganz wichtig, das wurde mir erzählt. Und es hat jetzt natürlich Konsequenzen, dass ich das weiß, schon klar. Das ist schon eingeleitet. Nur, also das ist doch einfach, ja. Also wir haben ja schon viele Sachen miterlebt und gesehen. Ich weiß auch, dass Kinder schon zu heißes Essen gegeben wurde, damit sie lernen, nicht so schnell hinzulangen. Von allen anderen gewaltvollen Übergriffen gibt's ein ganzes Buch. Und es passiert jeden Tag. Und wir regen uns immer noch über so kleine Dinge auf, wie dass Kinder mal schräg angeschaut werden. Das weiß ich, nonverbale Gewalt, gibt's auch ein Buch drüber. Wissen wir alle. Aber was wir haben zum Teil, ist massive Gewalt. Was meinst denn du dazu? Ich weiß nämlich von dir, weil wir vorhin auch geredet haben, dass du auch diese Woche ein paar Erlebnisse hattest und wir deshalb auch nochmal dieses Thema aufgreifen, ja. Weil es wird nicht weniger und ja. An der Revolte, die gestern ja. nicht stattgefunden hat in München, kann man die Bedeutung sehen. Die Bedeutung, die Wichtigkeit der Kinder, die Wichtigkeit von guten Kitas. Wir haben es gestern gesehen.
Ich war diese Woche in zwei Krippen und ja, also ich bin dorthin gekommen und bin sehr nett empfangen worden und ich meine, man muss ja auch immer sehen, wenn wir kommen, also wenn ich komme oder wenn du kommst, ist ja eigentlich das Bemühen sehr groß, dass alles gut ist. Also man strengt sich ja schon noch sehr an. Also ich würde mal sagen, in dem normalen Ablauf kann man dann von dem, was wir mitkriegen, ja eigentlich noch mal die Hälfte abziehen. Also so habe ich immer das Gefühl, ich werde total freundlich empfangen, mir werden natürlich die Dinge gezeigt, alles ist super. Und dann habe ich meistens eine Zeit, wo ich beobachten kann. Und dann ist es nicht mal das, was jetzt vielleicht mit der Fachkraft, mit der ich gerade spreche, in der Interaktion passiert, sondern ich gucke dann so ein bisschen links und rechts. Und eine Situation war, wo so kleine Menschen, also knapp 2 Jahre alt, total ignoriert werden in allem, was sie. Also wir waren draußen und da geht ein Mädchen, wie alt ist die? Vielleicht 18 Monate. Sie läuft und sie fällt. Und das war so ein etwas splittriger Asphaltboden. Die hat sich wirklich wehgetan. Auch so mit den Händchen aufgeknallt und so richtig platt auf den Boden gefallen. Sie hat einmal hochgeschaut, sie hat auch in Richtung Fachkraft geguckt. Und es kam keine Äußerung von diesem Kind, überhaupt gar keine. Also ich habe gesehen, als ich sie dann beobachtet habe, dass die Augen etwas feucht waren. Sie stellte sich wieder hin, so wie man das so mit 18 Monaten halt macht, ne, bis sie dann so wieder stand. Und sie blieb an diesem Fleck einfach nur stehen, regungslos. Ich habe dann die Dame, mit der ich gesprochen habe, gesagt, oh, ich glaube, die Kleine hat sich aber wehgetan. Dann schaute sie rüber und sagte, ja, die weint ja nicht, dann wird es ja so schlimm nicht gewesen sein.
Mhm. Ja.
Das sind so Dinge, die gehen, also ich habe dann, ja.
Das ist so.
Weil dieses Kind hat ja etwas erlebt, sie hat einen Schmerz erlebt. Und in dem Moment hätte sie, weil sie das jetzt alleine einfach noch nicht kann, dafür ist sie einfach noch zu jung, dafür ist ihr Gehirn noch nicht ausgereift, dass sie sich in irgendeiner Weise selber regulieren könnte. Das heißt, sie bleibt dort in ihrem Empfinden stecken. Und natürlich reagiert sie, aber sie reagiert primitiv, weil man ihr nicht regulierend zur Seite steht, bekommt sie ja gar kein Modell mitgeliefert. Klar genau macht sie etwas.
Ja, und genau das ist der Punkt. Und jetzt sind wir an einem Punkt. Wir haben, wie gesagt, wir wissen, dass Gewalt, ich sag's einfach nochmal, falls es irgendjemand noch nicht gehört hat, Gewalt in Kitas ist keine Ausnahme.
Nee.
Punkt. Das lasse ich so stehen und das würde ich immer wieder unterstreichen und mit so einem Leuchtmarker drüber gehen. Das erfahren wir fast jeden Tag. Wir sehen es, wir kriegen es erzählt und es ist einfach nur schlimm, was da ganz jungen Menschen angetan wird. Und ja, jetzt gut, dann, ja, Achtung, ich muss es sagen, es gibt auch gute.
Ja, das steht ja außer Frage. Natürlich gibt es fantastisch gute. Und wir haben ja eine Kita-Shiny-Gruppe. Und ich möchte mal sagen, also wer sein Kind bei einer Fachkraft, die da auch im Austausch sind, und das erleben wir ja, in welcher Art und Weise sich da ausgetauscht wird. Und wenn es Kinder gibt, die in diesen Kitas und in diesen Krippen von diesen Fachkräften betreut werden, dann haben diese Kinder schon sehr großes Glück. Und dann muss ich ein Aber ansetzen. Wir haben auch sehr viele Fachkräfte, die eine so unfassbar gute Arbeit leisten, die aber mit ihrer guten Arbeit wiederum anderen auf die Füße treten und damit eine Dynamik wieder im Team entsteht, was auch wieder nicht zuträglich für die Kinder ist, die einfach gar nicht so arbeiten können, wie sie eigentlich wollen, weil die halt sich Kindern gegenüber nicht korrekt verhalten, von diesen Fachkräften ja einen Spiegel vorgehalten bekommen und das nicht aushalten
können. Und davon haben wir sehr, sehr viele. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Und die Idee ist ja einfach, dass wir letztendlich dahin kommen, dass die Menschen, die wirklich gut mit Kindern arbeiten, die Kinder liebevoll begegnen, die sehen, wenn ein Kind fällt, die sich um ein Kind kümmern, das gefallen ist, dass die gut arbeiten können. Und wenn die dann einer Kollegin oder einem Kollegen sagen, du, hör zu, was da gerade gelaufen ist, es war jetzt nicht so prickelnd, dass das nicht mehr die Verräter sind, sondern die Heldinnen. Das hätte ich ganz gern, ja. Nur da sind wir eben noch nicht. Und ich drehe jetzt aber mal, gehen wir mal raus aus den Krippen. Dreh doch einfach mal das Kind, das gefallen ist. Nehmen wir sie und jetzt drehen wir die Uhr 30 Jahre weiter.
Ja.
Was hat die denn gelernt? Wenn die als junges Kind, du sagst es immer so schön, die hat nur primitive Reaktionen gelernt.
Ja.
Wir wissen aber, dass genau diese Themen in den ersten paar Lebensjahren, in den ersten zwei und drei Lebensjahren, dass da eben das Thema, also das Thema, dass da eben Urvertrauen entsteht oder halt auch nicht. Das Gegenteil von Urvertrauen wäre Urmisstrauen. Wenn jemand Urmisstrauen hat, ist das ganz toll für Versicherungsverkäufer. Denen kann man nämlich so richtig schön Angst machen. Und wenn ich dann jemand Angst mache, dass er sich mal vielleicht auf seine Brille setzen könnte, dann kauft er mir natürlich eine Brillenversicherung ab. Wenn ich jemand Angst mache, was alles vielleicht passieren könnte, weil die Welt da draußen ist ja so bedrohlich und man weiß ja nie. Und dann glauben Menschen ernsthaft, sie könnten sich mit Versicherungen gegen irgendwas absichern. Ja, geht ein bisschen, aber die endgültige Sicherheit gibt's nicht. Und die hat man in sich oder man hat sie einfach nicht. Und wenn ich mir jetzt die Kinder anschaue, die jetzt in Krippen sind, Und die Menschen, die jetzt erwachsen sind, wir arbeiten ja auch beide mit Erwachsenen. Ich werde in Zukunft noch viel mehr mit Erwachsenen arbeiten. Und falls es irgendjemand interessiert, sogar außerhalb der kompletten Kita-Branche, ich habe letztes Mal erzählt, dass das Lernmeer wächst. Das Lernmeer wächst in diese Richtung.
Ja.
Dass ich die Kita-Branche um Gottes Willen nicht verlasse, aber die Türen aufmache.
Ja. Und das ist auch sehr, sehr, sehr gut, weil was waren denn alle Erwachsenen mal? Alle Erwachsenen waren mal Kinder. Und das, was du gerade so angesprochen hast, was passiert denn mit so einem 18 Monate alten Mädchen oder Jungen oder wen auch immer, was fällt und lernt? Also es lernt ja erstmal, also man muss sich das ja so vorstellen, dass das eine unbespielte Festplatte ist. So weit sind wir schon, dass wir wissen, dass Verhaltensweisen gelernt werden. Und wenn ich Falle einen Schmerz spüre und den ignoriere, weil ich darauf halt nur so reagieren kann, wie ich selber mit 18 Monaten reagiere, und das ist halt sehr primitiv, weil ich mich selbst noch nicht regulieren kann, also ignoriere ich diesen Schmerz. Ich drücke den runter, der darf gar nicht da sein. Wenn ich jetzt, also dann habe ich dieses Verhaltensmuster ja verinnerlicht. Und wenn ich dann später vielleicht einen Schmerz spüre und den immer wieder ignoriere, weil er ja nicht sein darf, weil ich den auch gar nicht sehen, akzeptieren oder jetzt auch würdigen kann, dann gehe ich ja immer über meine Sachen drüber hinweg. Und daraus können sich ja ganz, ganz viele Muster entwickeln, wenn ich immer über meine eigenen Bedürfnisse latsche. Und ich meine, womit sind denn die meisten TherapeutInnen beschäftigt, den Menschen wieder mitzugeben, überhaupt ihre Bedürfnisse zu fühlen? Warum trainieren wir das sukzessive den Kindern ab? Warum konnte man nicht diesem Kind, weil in diesen Erzieherinnen, ich sage jetzt Rinnen, weil es waren nur Frauen, ist ganz klar die Meinung, ja, die weint ja nicht. Und wenn wir uns jetzt zu viel um die kümmern, dann stellt die zu viele Ansprüche. Und da haben sie jetzt keine Möglichkeit, drauf zu reagieren.
Ja, aber
sie muss lernen.
Ja, genau. Und klar, sie haben das ist ja die Konsequenz von dem. Jetzt könnte man sagen, ja, das könnt ihr, du sagst es immer so schön, das könnt ihr wissenschaftlich nicht beweisen. Wir können nicht beweisen, dass dieses Erlebnis zu diesem Verhalten führt, ja.
Weil es
logischerweise in allen wissenschaftlichen Untersuchungen auf dieser Erde niemals um Einzelfälle geht, sondern immer um Statistiken. Und eine Statistik sagt über mein Leben gar nichts aus.
Ja.
Wenn die durchschnittliche Schuhgröße 39 ist, sagt sie über meine Schuhgröße überhaupt nichts aus.
Aber es gibt ja Fakten, die wir wissen ja Dinge. Also wir wissen, dass sich in den ersten 20 Lebensmonaten, sind wir mal, also ich würde immer sagen in den ersten 3 Jahren, dann würde ich es noch verlängern auf die ersten 7 Jahre, also bis der Zahnwechsel eintritt, passieren so unfassbar viele Dinge. Also es gab doch auch mal schlaue Menschen, die gesagt haben, in den ersten 7 Jahren lernst du, wie das Leben läuft, und in den darauffolgenden bis zum Tod wiederholst du das Ganze. So, das jetzt nur mal so etwas plakativ dargestellt. Aber wenn wir diese Aussage mal auf uns wirken lassen, und dann wissen wir, dass das autonome Nervensystem sich gerade in der frühen Kindheit bildet und dass diese ganzen Prozesse sich nur gut und optimal entwickeln können, wenn das Kind keinen Stress hat und wenn das Kind eine Bindungsperson, die es ja, ne, wir haben ja unsere Bindungshierarchie, wenn das Kind so mit 10, 11, 12 Monaten festgelegt hat, du bist es, so, bei dir fühle ich mich einfach ultra safe, dann ist das Kind bei dieser Person am sichersten. Natürlich kann es noch zu weiteren Personen auch Bindungen aufbauen, aber wenn es ganz kritisch wird, sucht das Kind immer die Person, zu dem es diese Haupt, Bindung aufgebaut hat. Mhm. Und wenn diese Person aber immer 40 Stunden in der Woche nicht anwesend ist und das Kind und keine adäquate Ersatzperson hat, weil was wir ja auch wissen ist, dass immer alle sagen, es funktioniert gut, wenn das Kind eine Person hat, zu dem es eine tragfähige Beziehung aufbauen kann.
Das ist der Schlüssel.
Damit es überhaupt eine Koregulation möglich ist. Weil ein Kind sieht ja, auch das ist ja evolutionär bedingt, sieht ja in vermeintlichen Menschen auch Gefahren. Weil diese Menschen könnten ja dem Kind auch den Tod bedeuten, wenn wir jetzt mal ein paar hundert Jahre zurückwandern. Das heißt, das Kind ist nicht per se mit jedem Menschen, der einfach nur lächelt, vertraut, sondern es ist ein inneres Band, was mir zeigt, ich meine, ich bin doch auch nicht in jeden verliebt und habe sofort eine total tragfähige Beziehung zu irgendeinem x-beliebigen Typen, der mir draußen entgegenkommt und mich anlächelt. Und nur dann, wenn Vertrauen da ist und diese tragfähige Beziehung da ist. Aber was ist denn, wenn Veronika heute in der Kita arbeitet und morgen ist sie im Mutterschutz, weil sie schwanger ist und dann kommt die nächste Erzieherin. Also die Kinder haben viel zu viele Wechsel.
Also ich habe einen Wunsch nachher. Ich möchte was dazu sagen und dann habe ich den Wunsch. Du hast immer ein ganz fantastisches Beispiel, das hast du hier noch nie erzählt, wenn es um Bindung geht mit allem. Du weißt, was ich meine?
Ach so, ja.
Ja. Wünsche ich mir, dass du das gleich mal erzählst. Was ich gerne dazu sagen möchte, ist erstens, was wissenschaftlich wasserdicht ist, ist, dass sich ja auch diese um Nervenzellen herum gibt es so eine Schicht, die haben wir überall. Das ist wie beim Kabel, das Plastik außenrum, dass es keine Kurzschlüsse gibt und dass da die Leitungen möglichst, dass es möglichst schnell läuft. Die Schicht heißt Myelinschicht. Mhm. Und man weiß, dass diese Myelinschicht, die bildet sich auch erst so im Laufe der Jahre. Und auch da weiß man, die ist, sagen wir es mal ganz vorsichtig, es ist störanfällig, dass diese Schicht sich auch dementsprechend schnell und dick bildet. Und wenn Kinder früh Stress haben, und zu Stress heißt schon, habe ich auch das letzte Mal gesagt, sag mal, wiederholen sich unsere Podcasts die ganze Zeit?
Das ist völlig egal.
Ist völlig egal.
Völlig egal.
Genau, ihr hört einfach. Also auf jeden Fall so. Weiß man, dass schon bei Unwohlsein, da brauche ich noch keine Gewalterfahrungen oder auch keine, also Gewalt ist logischerweise auch dieses, das Versagen des emotionalen Echos. Also wenn das Kind rumliegt, dann bedeutet es für das Kind Not und in dem Moment ist es Gewalt, wenn ich nicht drauf eingehe. Da kann es jetzt sein, dass sich praktisch diese Myelinschichten nicht dementsprechend bilden. Ja, es kann sein, wir können es nicht beweisen. Ich sehe aber an den Erwachsenen, mit denen ich arbeite, und ich arbeite ja jetzt auch schon seit knapp, also im Lernmeer seit 18 und vorher ja auch schon mal ein paar Jahre, also so um die 30 Jahre rum, mit Erwachsenen, mit denen ich Gespräche führe, warum sie denn glauben, warum was so ist, wie es ist und so weiter, diese ganzen klassischen Beratungs-Coachings, wie auch immer man sie nennen möchte, Gespräche. Und letztendlich, wenn Erwachsene nicht in der Lage sind, Bedürfnisse von Kindern wahrzunehmen, das hast du gerade gesagt, haben sie halt nie gelernt, ihre eigenen wahrzunehmen. Also wenn ich nicht weiß, was ich fühle und was ich brauche und was ich will und was ich mag und was ich mir vorstelle und wer ich bin, wenn ich die komplette Verbindung zu mir selbst verloren habe oder nie hatte, dann kann ich die Verbindung zu anderen nicht herstellen. Und dann kann ich gehe noch einen Schritt weiter, auch die Anbindung an die Welt, an die Erde, an was auch immer, an die Bäume. Ich kann mich nicht mit jemandem verbinden, wenn ich nicht mit mir verbunden bin. Und das passiert eben ganz, ganz früh. Und das ist der Grund, warum ich jetzt auch die Pforten des Lernmeers über die Kitas hinaus öffne, weil ich merke, die Wünsche der Menschen sind einfach da, mit sich wieder in Verbindung zu kommen und sich auch an was Größeres anzubinden. Und ich weiß, wenn ich irgendwas kann, dann ist es dabei begleiten.
Und Anke, das, ja, diese, und, diese, ja, ich
lasse ja, nee, es mal. Erzähl.
Nee. Ich sag mal, diese, die Erfahrung, die du hast in den letzten Jahrzehnten, die du gesammelt hast, ich meine, du bist Entwicklungspsychologin, du hast die ganzen Jahre immer geschaut, was passiert mit Kindern, wenn sie in einer bestimmten Art und Weise begleitet werden. Und dann hast du ja auch, du hast ja auch Kinder, die ja mittlerweile auch erwachsen sind, die du ja auch immer noch kennst, wo du ja auch sagen kannst, das ist für mich, das ist einfach eine Beobachtung. Vielleicht sind es jetzt nicht 700 Kinder, aber es sind zumindest Kinder, die du beobachtet hast, wo du sagst, ja, selbst aus meiner Erfahrung her könnte ich, also das ist ja nur eine Mutmaßung, auf dies oder jenes schließen. Wenn du jetzt dann mit Menschen zusammenarbeitest, die selber permanent auf der Suche sind nach ihrem, nach dem, oh, ich fühle mich nicht richtig, ich weiß nicht, ich latsche ständig über meine Bedürfnisse, ich bin in so einem Dauerstress, die ständig irgendwo, wo die Nebennierenrinde immer wieder Cortisol produziert, weil die in so einem chronischen Dauerstress sind, weil die überhaupt nicht
ja, und die
in
vor
die
allem,
Beruhigung können.
Darf, und, ja. darf ich ganz kurz was dazu sagen?
Ja, gerne.
Die vor allem so eine innere Leere haben, weil das ist ja auch eine, weißt, ich kann ja nach außen hin spitzenmäßig funktionieren und dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehen und es sieht von außen alles aus wie bei der Rama-Familie, aber wenn ich innerlich leer bin, geht's mir halt schlecht und das, ist ein,
Zusammenhang.
Das ist ein Talent von mir, ich sehe das Loch.
Und den Zusammenhang hinzukriegen, dass man sagt, dafür muss man einfach die Kindheit auch verstanden haben, weil wir de facto alle Kinder waren. Und wenn ich dann das nehme, dass wir, weil was auf jeden Fall bewiesen ist, weil du eben sagtest, das ist gar nicht irgendwie so erwiesen, erwiesen ist definitiv, dass wenn Kinder chronischen Stress haben, dass der Körper gewisse Sachen runterfährt. Wie jetzt zum Beispiel, weil Stress bedeutet ja, oh, ich bin in einem Ausnahmezustand. Ich muss gucken, dass ich hier mein Überleben sichere. Und dann sind so Dinge wie Myelinisierung eines Nerves einfach nicht wichtig. Das kann man, oder ein Verdauungsapparat, dass der richtig funktioniert. Das ist in dem Moment dann einfach nicht wichtig. So ein kleiner Mensch hat aber nur bestimmte Zeitfenster, weil irgendwann denkt sich der, wenn ich das jetzt mal so als Bild nehme, da ist da so ein Typ, der myelinisiert, also der legt quasi so eine Schicht um den Nerv, damit die Informationen geschossen scharf wirklich gehen können, weil die sicher sind in ihrer Bahn. Also diese Bahn wird total safe gemacht. Und dieser Maler und dieser Myelinisierer, der ist angestellt für ein bestimmtes Zeitfenster. Wird er jetzt permanent
Myelinisierer, das gefällt mir jetzt.
Wird er jetzt aber ständig gestört, wird er permanent gestört, wird, weil es ständig klingelt, weil kein Strom da ist, weil sein Werkzeug ausfällt, kann der nicht arbeiten. Dann ist dann,
oh,
dann
ist das
dann,
ein tolles Bild. Kannst du das, bitte notier dir das. Das brauchen wir fürs nächste das, Büchlein.
Genau, das kann ich mir dann hier im Podcast holen. Aber weißt du, so, seine Arbeitszeit ist aber vorgegeben. Der Chef, der räumt ihm auch nicht mehr Arbeitszeit ein. Und wenn die abgelaufen ist, ist die abgelaufen. Und wenn du dann in dieser ganzen Myelinisierungsfassade ein Loch hast, dann kann es sein, dass im Laufe deines Lebens, und das ist ja schon etwas, was auch was erforscht ist, kann es sein, dass an dieser Stelle immer was rausläuft und diese Nervenverbindungen nicht gut funktionieren. Und wenn du dich dann später regulieren willst, nehmen wir jetzt mal hier meinen geliebten Vagusnerv, der ja auch myelinisiert wird, schon im Mutterleib, die ersten Lebensmonate, aber eigentlich geht es bis zum 7. Lebensjahr, bis das fertig myelinisiert wird. Und je jünger ein Kind, umso anfälliger, umso mehr Prozesse laufen da ab, wo ein Kind die absolute Schutzhülle braucht. Also ich sage immer das, was das Kind im Mutterleib gebraucht hat, nämlich den Mutterleib, diese Schutzhülle, diese Geborgenheit, diesen Stress der Mutter, also dass die Mutter möglichst wenig Stress hatte, weil das ist ja auch der Hammer. Also den Stress, den die Mutter hat, der geht ja auch aufs Kind über.
Auf jeden Fall, da würde ich nur gern was zu Stress sagen. Mit Stress im Mutterleib, da reden wir von Stress im Sinne von Krankheit, Armut, Krieg, Gewalt. Also eine kurze Aufregung oder wenn mal was nicht ganz in Ordnung ist, das ist alles safe. Das können Kinder ganz, ganz gut ab. Und ja. die sind ja auch stabil. Nur ich glaube, wir vergessen, in der westlichen Welt haben wir so einen Fokus auf Funktionieren und auf möglichst früh selbstständig werden, wo ich mir denke, ja, warum in aller Welt muss ein Kind mit 1,5 Jahren selbstständig sein? Es ist ein Kleinstkind. Kann man das bitte begleiten? Kann man bitte einfach sein Herz aufmachen, sein Mitgefühlsorgan und sehen, da fällt ein Mensch hin? Ich denke mir immer, das musst du erst mal aushalten, aber ich wiederhole mich auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, egal. Nur jemand, der kaputt ist, kann zuschauen, wie ein anderer kaputt geht, ohne dass er hingeht und hilft. Jetzt habe ich mich aber weit aus dem Fenster gelehnt. Aber erzähl bitte, bitte, bitte dieses Beispiel. Vergiss es nicht.
Nee, ich erzähle es gleich. Ich habe nur eins vorher. Ich war noch in einer anderen Krippe und dann habe ich mich nachher ganz lange mit der Leitung unterhalten. Ganz fantastische Frau, unfassbar bemüht. Und die sagt, ich sehe hier, wo hier die Stellschrauben sind und sich halt überlegt, wie kann man so unterstützen, dass halt die Mitarbeiterinnen, es sind nur Frauen, dort auch in so eine Selbsterfahrung kommen. Und sie erzählte zum Beispiel von einer älteren Kollegin, wo sie sagt, ich weiß, dass die hochtraumatisiert ist. Die ist hochtraumatisiert. Aber sie hat sich diese Baustellen noch nie angeschaut, hat sie noch nie gemacht. Es interessiert aber auch keinen, also keinen Träger, keine Ausbildungsstelle. Es interessiert einfach keinen. Und diese Frau arbeitet im Krippenbereich und die wird, je nachdem, wie die drauf ist, ist die entweder absolut überengagiert, sodass die Kinder zugeschüttet werden mit Angeboten, mit was wir alles machen. Oder aber sie kann überhaupt gar nicht wahrnehmen, was die Kinder brauchen. Und sie will immer alle Kinder, die sollen sich nicht so anstellen. Also wenn zum Beispiel, wenn du mit einem Snack kommst am Vormittag oder Nachmittag, dann kommen die Kinder immer alle angelaufen und sagen die immer, ich auch, ich auch, ich auch. Und das nervt die unwahrscheinlich. So, und dann müssen die Kinder sich hinstellen und dann kriegen die nur der Reihe nach und jemand, der sich vordrängelt, weil er was haben möchte, was ja völlig normal
muss
ist
für dieses Alter. Muss sich hinten anstellen, lass mich raten.
Muss sich hinten anstellen, wahlweise bekommt gar nichts.
Oh ja,
und das
auch
sind
schön.
Kinder, wir sprechen von Kindern im Alter von 2 Jahren, die einfach ja noch gar keinen Plan haben davon. Und es ist ja evolutionär bedingt total normal, dass ich an erster Stelle bin, damit ich gucke, dass ich versorgt bin. Ist ja eine total ganz wichtig für die Kinder, dass die dafür sorgen, sich nicht hinten anzustellen. Hinten anstellen kannst du ganz schnell sterben, wenn du dich in Krisenzeiten hinten anstellst. Das ist nicht gut. Aber und das ist Wahnsinn. Ich habe das beobachtet, habe mir gedacht, Heide Witzka. Und die ist da, ja, die ist, ja, ich weiß auch nicht. Und die sagt auch, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Leitung ist völlig verzweifelt.
Und das sind halt dann wieder Themen, wo die Leitung könnte natürlich mit ihr sprechen, könnte ihr alle möglichen Angebote machen. Nur du kannst halt mit niemandem arbeiten, der sich auf diese Arbeit nicht einlassen will. Das funktioniert nicht.
Gut, man könnte jetzt schauen, wie Schlips getreten.
Ja, gut, würde ich auf den Schlips treten. Es geht jetzt einfach darum zu schauen, haben die in der Kita ein Schutzkonzept? Gibt es sowas wie eine Selbstverpflichtungserklärung? Da kann man dann schon einiges machen. Jetzt kommt das große Aber.
Hat sie auch schon alles gemacht? Sie hat auch schon mit dem Jugendamt gesprochen. Sie hat sie auch schon in Anführungsstrichen angezeigt wegen etwas. Dann ist man tatsächlich gekommen, hat sie beobachtet. Also man ist dann, eine Woche lang täglich gekommen, um diese Person zu beobachten und hat festgestellt, dass von ihr keine Gefahr ausgeht. Und jetzt muss die Leitung weiter klarkommen mit ihr.
Ja klar, wenn man sich hinten anstellt, das ist ja auch nicht wirklich Gefahr im Sinne von, da wird ein Kind halt totgeprügelt, das muss ich halt hinten anstellen, soll es halt nicht so vorlaut sein und ein bisschen warten lernen.
Richtig, das sind ja auch die Skills, die sich Eltern wünschen. Also Eltern wünschen sich ja schon auch, dass Kinder auch eine Erziehung erfahren.
Ja.
Und am allerbesten in der Kita oder Krippe, dann muss man es ja selber nicht machen. Da muss man auch ja selber nicht der Arsch sein,
das
sondern
ich auch
die Erzieherinnen. Oft, ja. Ich habe das ganz oft schon erlebt, dass ich dachte, oh, da sind ja Eltern anwesend und die verhält sich in einer Art und Weise dem Kind gegenüber. Das geht gar nicht, wo ich dachte, jetzt platzt es. Nein, wo die Eltern dann noch ein bisschen Öl mit ins Feuer gegossen haben, sagen, ja, du weißt ganz genau, dass du das nicht machen sollst. Also wo ein Kind von der Erzieherin total gerügt wird und zusammengefalten wird, was richtig Angst hat. Ich spreche immer noch von Krippenkindern.
Ja.
Da kommt dann das Elternteil, die Mutter kommt. Das Kind sieht die Mutter, rennt hin, völlig verzweifelt, schreit, klammert sich an die Mutter. Endlich ist die Sicherheit da. Die Mutter fragt die Erzieherin, was war los? Die Erzieherin, ja, hier irgendwie, der hat dies oder jenes gemacht oder sie. Und die Mutter sagt, ja, du weißt doch, dass du das nicht sollst. Und zieht das Kind an einem Arm aus der Kita raus.
Ja. Ja, kenne ich leider auch, kann ich total nachvollziehen,
wie es dir da
auch geht, wenn du sowas siehst.
Keine bildungsfernen Menschen. Ne? Ich spreche hier von hochgebildeten Akademikereltern.
Ja, aber auch da würde ich sagen, ich würde es gar nicht immer mit bildungsnahen, bildungsfern unterscheiden. Das hat was mit Herzensbildung zu tun.
Genau, aber oftmals wird es ja so gemacht, dass man sagt, ah ja, das sind bestimmte Schichten, wo man sowas beobachten kann.
Nee,
und da muss ich ganz klar widersprechen.
Ja, widerspreche ich auch ganz klar. Vielleicht kennen einige, die uns zuhören, die sogenannten Sinusstudien. Wenn nicht, einfach googeln Sinusstudien. Da wird eben nicht nur unterschieden, dass es irgendwie so Obermittelunterschicht, bildungsarm, bildungsfern, sondern das ist eine ganz, ganz differenzierte Grafik, wo du im Prinzip zu welcher, das sind wirklich Bubble, also nennt sich Kartoffelgrafik. Das sind so Bubble, wo du hingehörst und da gibt's natürlich eine der Bubble, ist zum Beispiel bedürfnisorientiert. Da, glaube ich, ist es so die einzige Bubble, in der Eltern und auch Erzieherinnen, Fachkräfte in allen Varianten gut aufgeräumt sind, gut, wirklich sehr liebevoll und eben auch bedürfnisorientiert mit den Kindern umgehen und mit sich und mit den Eltern. Und auch die Eltern eine andere Haltung haben. Es ist letztendlich eine Haltung und keine Methode. Und
ja,
meine Beobachtung ist aber eben auch, was du gerade sagst, wir haben auch einfach noch ganz, ganz viele Fachkräfte und Eltern, die in der autoritären Bubble sind. Und die ist nicht klein. Also das ist nicht irgendeine Randerscheinung von wegen, ja, das sind die Ewiggestrigen. Nee. Ich würde mal sagen, wir haben es noch sehr, sich prozentual mag ich es gar nicht sagen, sehr viele davon. Und ich kenne das eben auch, dass Eltern schon in Kitas waren. Also das habe ich selber schon mitgekriegt. Wurde mir nicht erzählt. Von wegen, ja, und wenn der sich nicht benimmt, dann dürfen sie dem auch eine mitgeben. Das braucht er manchmal.
Ja.
Wo, ja, klar, also da war ich jetzt in einer Kita, wo damals die Fachkraft gesagt hat, nein, das machen wir nicht. Und es war zum Beispiel eine spitzenmäßige Kita, an dieser Stelle möchte ich sagen, es gibt sie einfach auch, ja, wo Fachkräfte sich unglaublich für Kinder einsetzen und auch mit Eltern Gespräche führen und Eltern erklären, was passiert, wenn. Aber ich wünsche mir, dass du, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, wenn es ums Thema Bindung geht, das hast du mir schon ein paar Mal erzählt, das letzte Mal auf der Fahrt, als wir zusammen nach Weilbach gefahren sind und dann habe ich dich gebeten, dass du das irgendwann in einem Podcast mal erzählst. Mach mal, das ist so plug, also du hast überhaupt, also möchte ich mal bitte sagen, wir brauchen nicht nur einen Kalender mit irgendwelchen Sprüchen, wir brauchen so ein Claudias Metaphernbuch.
Bitte. Ja, das stimmt, das ist mir schon häufig auch rückgemeldet worden, dass man sich das immer ganz gut vorstellen kann, wenn ich in irgendein Beispiel bringe, was mir dann gerade einfällt.
Ja, da der Mühlenisierer ist jetzt mein Lieblingsbeispiel, aber das, was jetzt kommt, zuhören, seid mal alle ganz gespannt.
Ich denke mal, dass das wahrscheinlich auch schon jeder gehört hat, aber...
Nee, nicht Meinst alles.
Nicht?
Vieles davon ja, aber eins nicht.
Ja. Also es ist so, dass wir ja, es ist immer schön, wenn wir gerade, was das Thema Bindung anbetrifft, einmal die Perspektive wechseln, dass wir uns mal ja, vielleicht in die Situation versetzen, in der die Kinder sind. Und wenn ich mir vorstelle oder wenn ihr euch vorstellt, ihr habt einen Partner, ihr habt eine Partnerin und aus irgendeinem Grund ist es so, dass der Partner oder die Partnerin, je nachdem, also nehmen wir jetzt mal der Einfachheit halber der Partner, wenn jetzt der Partner sagt, du hör mal zu, aus finanziellen Gründen, beruflichen Gründen, whatever Gründen, die aber total wichtig sind, ist es jetzt so, dass ich immer mal eine Zeit lang weg muss und ich dir jetzt einen neuen Partner an die Seite stelle, der sich um dich kümmert. So, da würde man ja vielleicht sagen, ich kann mich um mich selber kümmern, was willst du von mir? Nein, denken wir diesen Gedanken mal zu Ende. Das ist ganz wichtig, dieser neue Partner ist halt in der Zeit, wo der andere Partner nicht da ist, für mich zuständig und ich habe dem auch Folge zu leisten. Und jetzt können wir das Ganze, und das fand ich nämlich so unfassbar spannend, das habe ich auch letztens, ich bin ja durch meine Gesellschaft sehr, sehr viel mit WissenschaftlerInnen unterwegs und genau dieses Beispiel wurde da auch besprochen, also dass man mal diesen Perspektivwechsel einnehmen kann. Und das wurde auch von den WissenschaftlerInnen so bestätigt. Und ich habe dann gesagt, ja, aber ich würde doch gerne das noch vervollständigen. Weil zu diesem Kümmern gehört aber alles. Da gehört auch die Intimität. Da gehört alles zu. Das heißt, ich mache oder lasse über mich ergehen, was dieser Mensch mit mir vorhat. Und jetzt stellt euch das einfach nur mal vor. Und ich glaube, es läuft jedem eiskalt den Rücken runter bei dieser Vorstellung. Vor allen Dingen, wie ausgeliefert man ist und wie sehr man sich wünscht, wenn es denn so sein muss und es das Überleben davon abhängt, dass genau das so umgesetzt wird, wie unfassbar angewiesen und dankbar wäre ich, wenn ich dann jemanden bekäme, der unwahrscheinlich feinfühlig, responsiv und sich mit mir schwingend und mich koregulierend ist, wie ich es nur, ja, irgendwie noch 100-mal mehr als mein eigener Partner, weil ja diese Bindung, die ich an meinen Partner habe, ja nicht zu einem fremden Menschen habe. Und wenn ich halt, ich habe das jedes Mal, wenn ich halt so kleine Menschen in meine Obhut bekomme, dann ist es ganz wichtig, dass ich dem Menschen, diesem kleinen Menschen, also eigentlich jeden Morgen, wenn ich dann mitbekomme, eigentlich ist jetzt der Wunsch, wieder mit der Mama zu gehen, größer als der da zu bleiben. Wenn ich das in Worte fasse und sage, ich sehe das, dass du gerne jetzt wieder mitgehen würdest, aber weißt du, wir beide sind jetzt hier zusammen und ich passe richtig gut auf dich auf. Und wie dieser kleine Mensch mich dann anschaut und dann auch nickt und das dann so richtig spürt. Und wie feinfühlig. Und dann sind ja so Dinge wie Wickeltisch. Also das Kind macht in die Hose. Und ich meine, da geht es ja um den Intimbereich. Ne? So. Und ja, das wie würde ich, achtsam. Das würdest du was?
Ja, das würde ich eben gerne dazu sagen. Es geht hier einfach drum, um dieses, man kriegt einen Menschen ausgesucht, kriegt von dem gesagt, du, der ist ganz nett oder die ist ganz nett zu dir und geh ruhig hin und pass gut auf dich auf. Du hast es aber noch nicht verinnerlicht. Du hast dich einfach noch nicht an diesen Menschen gebunden.
Ja, und du, es ging um den Perspektivwechsel. Also es ging darum, sich vorzustellen, wie ist es, wenn jetzt jemand käme und sagen würde, hier, du hast jetzt einen neuen Partner. Und der Partner ist jetzt für dich zuständig mit allem, was dazugehört. So. Und jetzt nehmen wir das mal.
Ja, und da wird es halt auch nichts helfen, wenn du sagst, das ist ein ganz netter, wenn du das selbst nicht fühlst. Ja. Und wenn du dich selbst nicht auf diesen neuen Partner auch einlassen kannst, aus welchen Gründen auch immer, weil du noch nicht vertraust, weil du ihn nicht toll findest, was auch immer, dann hilft es dir überhaupt nichts, wenn dein aktueller Partner sagt, doch, der ist toll.
Nee, weil ich wünsche mir ja in dem Moment, also wenn es mir schlecht geht und ich bin mit meinem Partner sehr vertraut, dann wünsche ich mir, dass mein Partner da ist. Und dann weiß ich, wenn ich bei meinem Partner bin, dann erfahre ich auch noch im Erwachsenenalter die beste Koregulierung, die ich erleben kann, weil ich ja mit diesem Menschen, dadurch, dass ich ihm ja so vertraut bin, öffnet er ja bei mir Schleusen. Also das ist ja wie so ein Schleusenöffner. Also ich habe eine Thematik.
Das kann man vielleicht ganz gut beschreiben. Vielleicht kennt es jeder, der uns zuhört, wenn man mal so richtig unter Strom und Stress steht, den ganzen Tag. Ja. und man hat vielleicht eine Partnerschaft, in der man sich sehr wohl fühlt, dann macht man ja zu Hause die Tür auf und dann brechen die Dämme. Und die Dämme brechen halt nicht in der Öffentlichkeit und die brechen halt nicht beim Büro im Chef. Beim Chef. So rum wollte ich sagen.
Ja.
Und das, oder bei der Chefin. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Perspektivenwechsel, wie es Kindern geht, wenn sie dann zum Teil auch abgeholt werden. Und wenn dann bei den Kindern die Dämme brechen.
Ja, und durch was ist das eben ausgelöst, wenn ich dann meinen Partner sehe oder auch eine sehr gute Freundin sehe? Also ich bin ja auch nicht mit jeder Freundin oder mit jeder Bekannten gleich, sondern ich habe ein gewisses Vertrauen zu Menschen. Und das ist ja so, als ob dieser Mensch bei mir gewisse Schlüssel, also so einen riesen Schlüsselbund hat und diese Schlüssel passen. Und wenn ich dann sage, oh, ich muss hier, da muss ganz viel raus, kannst du bitte diese Schlüssel, kannst du das alles mal aufschließen? Und dieser Mensch ist in der Lage dazu. Dann kommt einfach alles raus, was irgendwie in mir ist. Und danach fühle ich mich sortierter, weil ich konnte es containen, ich konnte es abgeben.
Ja,
und dieses Kind muss ja auch das Vertrauen haben in einen Menschen.
Und die bleib aber bei der Schlüsselmetapher. Und diese Schlüssel, also die, entweder du gibst die jemandem und sagst, schau mal, das ist der Schlüssel zu dieser Tür, oder es ist jemand, und das sind für mich jetzt dann Therapeuten, Coaches und so weiter, die haben einen riesengroßen Schlüsselbund. Und du erlaubst ihnen zu gucken, welcher Schlüssel passt. Aber wenn du jemanden nicht magst oder der andere, du gibst jemand keinen Schlüssel, der andere hat leider keinen, weil er halt in seinem Leben keine Schlüssel gesammelt hat, dann wird's halt einfach nichts. Dann sind es Menschen, die können halt einfach, oder fällt ein Kind, weint nicht, blutet nicht. Also ich kenne halt den Spruch, blutet nicht. Seelen bluten selten.
Diese Schlüsselmetapher, ne? Wenn ich jetzt auch mal sehe, dann habe ich meinetwegen, ich bin ein kleiner Mensch, ich bin in einer Krippe und habe am Vormittag jemanden, wo ich weiß, der hat die passenden Schlüssel für das, was ich brauche und fühle mich da auch wirklich gut aufgehoben. Jetzt ist es ja so, dass die Menschen, die in Krippen arbeiten, ja einem gewissen Arbeitsschutz unterliegen. Das heißt, die dürfen ja gar nicht länger als eine gewisse Stundenzahl arbeiten. Oftmals ist diese Stundenzahl kürzer als die Zeit, in der Kinder in der Krippe sind. Das heißt, ich habe auf jeden Fall jemanden, also ich habe einen Wechsel. Ich habe am Tag einen Wechsel in der Zuständigkeit. Und das Kind braucht ja die ganze Zeit jemanden. Und so, dass jemand jetzt Feierabend hat und da kommt jemand Neues, das ist ja so ein unfassbar großer Übergang für so ein Kind, was ja auch selten so begleitet wird, dass das Kind das auch gut annehmen kann, sondern es passiert einfach. Ne? Die Kollegin hat um 2 Uhr Feierabend und um 13:30 kommt die Ablösung. Ne? Dann bespricht man vielleicht noch kurz was, vielleicht passiert es auch in der Schlafenssituation und dann ist auf einmal eine neue Person da. Das ist aber nicht egal für das Kind, das ist absolut nicht egal, weil satt und sauber reicht nämlich nicht. Da gibt es ein Buch zu.
Ja. Das ist leider, leider, leider ganz oft so, weil auch im Kita-Bereich arbeiten ja viele Menschen Teilzeit und viele Kinder sind sehr lang in der Krippe. Und jetzt, ich sitze in Bayern, du sitzt in Nordrhein-Westfalen. Es haben ja auch die unterschiedlichen Bundesländer, haben ja auch unterschiedliche Konzepte und auch Konzeptionen. Und es gibt einfach auch viele, viele Krippen, die nicht nur von 9 bis 14 Uhr offen haben, das sind die Ausnahmen. Wir haben einfach auch Krippen und, ach, ich muss ich gar nicht in ein anderes Bundesland. Ich habe das auch letzte Woche. Es gibt, könnt ihr sagen, in München mehrere Krippen. Da ist die maximale Anmeldezeit für Kinder 60 Stunden. Und ich weiß, sie werden gebucht. Das sind jetzt nicht die meisten Kinder, die 60 Stunden in die Krippe gehen, aber es gibt einige Kinder, die, also 60, gell? Also nochmal, nicht 6, sondern 60 Wochen
es gibt
in der Woche.
Es gibt ja auch mittlerweile wieder neue Krippen, die auch Übernachtungen anbieten. Also auch dieser Trend in Richtung Wochenkrippe ist durchaus zu sehen. Und das ist ja etwas, was von den Eltern und Arbeitgebern, ich habe mir das letztens angeschaut, das wurde im ZDF vorgestellt, das lief dann auch durch Instagram. Und ich habe, was ich immer gerne mache, ist mir die Kommentare durchzulesen, weil oftmals ist das ja dann auch in Nicht-Kita-Bubbles, wo das diskutiert wird. Sondern
wann machst denn du das alles, sag mal?
Keine Ahnung.
Schläfst du?
Nicht so viel.
Ach so, okay, das ist es, okay.
Aber
60 Stunden, ich sag nur, du könntest in einer 60-Stunden-Krippe arbeiten, weil du schläfst nicht.
Nee, um Gottes Willen. Jetzt füge ich noch ein anderes Ding an. Warum arbeiten die KollegInnen denn keine 30, 40 Stunden in der Krippe, in der Kita? Das machen die ja nicht nur, also einige bestimmt, die sagen, ja, weil ich so will. Ich meine, das machen alle, weil sie es so wollen, aber der Grund ist meistens, ich halte die Belastung nicht aus. Ich muss zurücktreten, ich muss in Kauf nehmen, dass ich weniger arbeite, weniger Geld verdiene, weil sonst schaffe ich das einfach nicht. Ja, und wenn ich mir dann vorstelle, wenn die Erzieherin, der Erzieher, wenn die sagen, ich kann keine 5 Tage Vollzeit in der Krippe arbeiten, weil die Belastung, der Lärm, die Belastung, die emotionale Geschichte, das halte ich nicht aus. Also das kann ich entscheiden, wenn ich erwachsen bin, aber das kann ich als Kind eben nicht entscheiden. Ich meine, war das nicht, letztens hat doch uns auch jemand erzählt, das fand ich auch so schön, die geht nur in Anführungsstrichen 3 Tage in die Kita und einen Tag, wo so ein Junge sie fragte, warum kommst du denn an dem und dem Tag nicht? Und die sagte, ja, weil ich an dem Tag halt nicht in der Kita bin und nicht arbeite. Und der Junge dann sagte, oh, das würde ich auch gerne. Ne, so, ja. Aber ja, Kinder können sich das eben nicht aussuchen.
Kinder können sich's nicht aussuchen. Kinder können sich nicht aussuchen, wo sie sind, mit wem sie sind, wie lang sie wo mit wem sind. Erwachsene können das schon. Jetzt wird es Argumente geben, nee, ich kann es auch nicht. Wo ich sage, doch, kannst du. Können wir mal dran gehen. Da gibt es ja einer meiner Lieblingstherapeuten, heißt Jens Korsen, der sagt immer, wo ich bin, da will ich sein. Ja. Finde ich ganz fantastisch.
Ja, genau.
Was wir auch an der Stelle vielleicht noch sagen können, ist, dass die Krankheitsrate im Kita-Bereich weit über der durchschnittlichen Krankheitsrate in anderen Berufen ist. Also Sozialberufe kommen alle ganz nah dran, aber Kita-Bereich ist besonders hoch. Und zwar nicht, weil die Menschen, die in Kitas arbeiten, so wahnsinnig vulnerabel sind, sondern weil die Belastung so hoch ist. Und es geht nicht nur um die Arbeitsbelastung, es geht um die psychische Belastung. Nämlich die Diskrepanz zwischen, wie ich arbeiten möchte, also wie gut ich sein will, was ich alles für Ideen habe. Dann das von, also praktisch, was kann ich davon umsetzen? Und jetzt sind wir genau an dem Thema, wo wir am Anfang waren.
Genau.
Die vielen, vielen Menschen, die so richtig gut arbeiten wollen, die werden am allerschnellsten krank, weil die es nicht aushalten können, was sie vor Ort erleben. Der Anspruch und die Umsetzung klaffen so weit auseinander, dass es sie krank macht. Und da kriege ich auch nochmal Puls. Das steht übrigens alle in unserem wunderbaren Büchlein, sehr ausführlich. Ich merke einfach immer wieder, dass wir wissen so viel, wir setzen so wenig davon um. Und jetzt denke ich wieder an den Tag gestern in München. Da wäre die Möglichkeit gewesen, mal für Eltern und für Fachkräfte wirklich zu zeigen, wir sind hier 20.000 Menschen, liebes Ministerium, hier sind wir, schaut uns an. Nur jetzt, was sieht die Politik jetzt? Eine Handvoll Leute, die mit ein paar bunten Wimpelchen in München steht. Okay, ich glaube, das kam nicht mal in den Nachrichten. Ich weiß nicht, ich habe nicht geguckt. Ich habe nicht Fernsehen geguckt.
Ich glaube auch nicht. Aber da muss man ja auch immer gucken, inwieweit ist das denn auch gewollt, dass da von den, wie viele Eltern haben wir denn? Das haben wir doch gestern in der Gruppe mal besprochen.
Also
20,5 Millionen Menschen sind Eltern oder Elternteile, die gemeinsam mit ihren Kindern in einem Haushalt leben. So, 20,5 Millionen. Wie viel waren da?
Ich weiß es nicht, aber unter 1.000.
Ja, unter 500, denke ich mal.
Also wie gesagt, es war ein Samstag. Wir können jetzt nicht sagen, wir mussten alle arbeiten. Es waren einfach andere Dinge wichtiger. Mhm. Das ist auch in Ordnung. Aber dann kann ich mich nicht darüber beschweren, wie die Situation ist, wenn ich so gar nicht bereit bin, da auch mal hinzuschauen. Mhm. Und auch die ErzieherInnen dort zu unterstützen. Also wenn
beschwert sich denn jemand? Beschwert sich wirklich jemand oder gehören wir zu den Menschen, die sich halt dafür einsetzen, dass sich was ändert, weil wir sehen, was los ist und weil es uns nicht gefällt? Sind wir vielleicht die Aliens?
Ich habe so das Gefühl, dass es schon so ist, wenn Eltern eine Betreuung suchen, dass da so auch dieses Gefühl, oh mein Gott, ich kann mir gar nicht vorstellen, mein Kind abzugeben und wie wird das denn sein? Wird das auch gut sein und hin und her? Dass die sich dann schon ein gewisses Maß damit auseinandersetzen, aber dann irgendwann die Scheuklappen runterlassen und sagen, ich gucke nicht hin, weil dann tut es nicht so weh. Mhm. Und wenn ich natürlich nicht hingucke, warum sollte ich mich dann auch beschweren?
Das meine ich jetzt eben. Sind vielleicht wir zusammen mit den Menschen, die gestern da waren, die sich einsetzen, die sich stören an dem System und an den Bedingungen, wie sie momentan laufen, sind wir eventuell die Aliens? Und es ist alles gar nicht so schlimm und wir machen es nur schlimm.
Naja, wir haben halt auch ein inneres Modell verinnerlicht, ne? Ich meine, die Eltern, die nicht hingucken wollen, und da wir halt nicht ganz Deutschland ausschließlich von Ausnahme-Superkrippen bevölkert sind, sondern es eher so ist, dass die richtig Guten selten sind, dass das die Ausnahmen sind und dass halt die Nicht-Guten eher die Regel ist, beziehungsweise in jeder Krippe irgendwo etwas ist, was halt am Ende fürs Kind nicht gut ausgeht. Sei es denn die Struktur, sei es die Rahmenbedingungen, sei es die Fluktuation, sei es was auch immer. Irgendetwas ist dann etwas, wo das Kind in keinem guten Milieu aufwächst. Also es ist ja sehr selten, dass alles gut ist. Und da kommen wir ja auch wieder hin, dass die Eltern, wenn sie selber für sich kein Gefühl wirklich haben, sondern im Funktioniermodus sind und früh gelernt haben, wenn ich funktioniere, dann bin ich wer, dass die dann auch schwer hinfühlen können, wie ist das denn für andere, fürs eigene Kind? Passiert das vielleicht noch bis zum zweiten Lebensjahr? Da ändert sich aber was. Da ändert sich ja auch etwas in der, also man ist ja noch irgendwie eins mit seinem Kind, bis es zwei wird. Und kann sich ja noch mal oder versetzt sich automatisch noch mal ganz anders in die Lage des Kindes. Aber ab dem zweiten Geburtstag passiert etwas, wo die Eltern auch sich wirklich bewusst machen müssen schon, dass sie da auch mitgehen. Also es ist, dieser Automatismus geht verloren. Und dass man das einfach ausblendet. Weil was hängt denn da alles hinter? Was hat Jens Korsen gesagt? Da, wo ich bin, da will ich sein. Ja, und genau. Wenn ich in meiner Funktion bin, in meinem Job bin, in meinem Hin und Her bin und verleugne gewisse Dinge, gucke da nicht hin, weil sie dürfen einfach nicht sein, ist das ja eine bewusste Entscheidung. Oder es ist eine Entscheidung, ob sie jetzt bewusst ist, weiß ich nicht. Und damit sind auch alle Eltern, deren Kinder in nicht guten Krippen sind da, wo sie sein wollen.
Ja, ich glaube das auch. Und die Frage ist halt einfach, will ich nicht hinschauen, kann ich nicht hinschauen? Ich weiß nur, dass wir hinschauen wollen und auch hinschauen können.
Ja.
Ich sehe es auch als meine, und ich weiß, bei dir ist es ähnlich, es ist eine unserer Lebensaufgaben, da zu sagen, okay, ja, so schaut's aus, guck hin oder lass es, aber du könntest.
Meistens ist es ja mit einer Notwendigkeit verbunden. Mhm. Also solange alles gut läuft, solange die Kinder gut funktionieren. Und das ist ja leider das Fatale. Die Kinder passen sich ja so wunderbar an.
Naja.
Das sind ja, ne, ja, aber erstmal passen sie sich an. Und solange sie nicht aus dem Raten fallen, warum sollte man dann irgendetwas ändern?
Naja, und wir wissen ja alle, dass die aus dem Rahmen fallen, das sind ja die, um die man sich noch kümmert. Ja, wir haben ja viel größere Themen mit denen, die eben nicht aus dem Rahmen fallen und die dann, und jetzt gehe ich nochmal zum Anfang zurück, und die dann irgendwann da sitzen, 45 Jahre alt sind, ja, außen genau. Ist alles ja. Schön, ja. Das Haus ist schön, das Auto ja. Ist schön, ja. Der Hintern ist schön, das Gesicht ist frisch aufgeblasen,
ja. Ja.
Und innen ist aber auch nur eine Blase, nämlich eine Seifenblase. Und es sind dann Menschen, die entweder psychisch krank werden oder halt merken, dieses, da fehlt noch was, soll das jetzt alles gewesen sein? Also diese Sprüche, wo es einfach das Eis ganz dünn wird und das Leben plötzlich ganz leer wird, obwohl es schillert. Das sind
aber
Menschen.
Das fällt ja erst auf, wenn ein gewisser Leidensdruck da ist. Ansonsten kann man das ja alles wunderbar ja, wegkaschieren.
Wird ja auch gut wegkaschiert. Wird ja. Ja gut wegkaschiert und wird dann mit irgendwas halt zugemacht. Ja. Dann hast du halt die 50. Handtasche oder keine Ahnung was. Aber irgendwann passieren dann halt Dinge im Leben, wo man merkt, Handtaschen stopfen dieses Loch nicht.
Ja, und da
das
auch
ist übrigens mein scheinender.
Ne? Jeder kann Handtaschen so haben, so viel er will,
ja,
wenn
das
man
ist
denn
auch
die
wurscht.
Auch wirklich genießen kann. So
ja,
kann ich meine
ja,
Handtasche
ja.
Aber nicht mehr genießen.
Naja, und wenn halt die Themen sich immer wiederholen, gell?
Ja,
also
genau.
Wenn man es halt immer wieder am selben Punkt im Leben merkt, ich komme da nicht weiter, aber dann ist ja der Leidensdruck in dem Moment da. Und dann können wir nicht mehr die Bindung von damals, die nicht vorhandene oder die unsichere, die können wir dann nicht mehr reparieren. Aber was wir jetzt machen können, das ist mein entscheidender Moment, wir können jetzt schauen, wie kriege ich die Verbindung zu mir und die Anbindung an was Größeres hin. Und das geht.
Ja, das ist ein wunderbar scheinender Moment, weil der nämlich die Türen und Tore öffnet. Raus aus dem Kindergarten, raus aus der Krippe, raus aus der Beschränkung von 0 bis einem bestimmten Alter, sondern, und das ist mein scheinender Moment, alles das, was in diesen jungen Jahren verinnerlicht wird, bleibt ja. Es bleibt ja, weil so wie wir, das ist ja eine Art Brille, die wir anziehen. Wir ziehen eine Art Brille an und die ja. Wird, da wird eine Dioptrienzahl, da werden Filter, da wird alles Mögliche ist dann in dieser Brille. Und diese Brille haben wir an und dann drehen wir uns um und dann gucken wir in unser Leben.
Genau.
Und wenn wir dann 30, 40, 50, 60 sind, gucken wir immer noch durch diese Brille und sehen dann Dinge, die vielleicht ganz anders sind, aber wir haben irgendwann mal diese Brille aufgetackert bekommen und solange wir diese nicht absetzen und mal gucken, wow, ne, wie ist das denn ohne die Brille oder ich gucke mal wenigstens so ein bisschen über den Rand mal drüber und sich in diese Richtung nicht aufmachen, dann bleibt es leider sehr eingeschränkt. Dann will man das Bild, was man durch die Brille sieht, unbedingt so hinkriegen, wie man es sehen will, aber es geht nicht.
Ja, und dann müssen wir einfach zwei Dinge machen. A, wir gucken, müssen drauf achten, welche Brillen verteilen wir an die Kinder. Und
genau.
Wenn
genau.
wir nun mal jetzt ja. ein Erwachsen geworden sind und unser inneres Kind, Stefanie Stahl sage ich nur, unser inneres Kind halt eine Brille aufhat, die uns das Leben schwer macht, weil da nur so ganz kleiner Schlitz drin ist und wir ganz wenig sehen können, dann brauchen wir eben jetzt den Mut, und eventuell Begleitung dabei zu sagen, schau mal, es gibt noch ein paar andere Brillen. Probier mal.
Ja, und es ist so schön, andere Brillen auszuprobieren. Es ist so, so schön, weil man denkt,
ich bin für
so
eine shiny Brille, so eine gelbe. Kennst du einen, natürlich kennst du ihn, der Andreas Rhein gemacht, was ganz toll ist. Der hat wirklich in seinen Seminaren Brillen dabei, verschiedene. Und der setzt letztendlich immer die goldene Brille auf. Das ist wunderschön. Hat er sich was Tolles einfallen lassen.
Ja, sehr schön. Ich mache das in meinen Seminaren auch immer gerne, dass ich Brillen mitnehme für alle und dass wir die dann so verzieren und so ganz bewusst mal durch diese neue Brille durchgucken und auch Kinder in einem anderen Licht sehen.
Ja, schön.
Aber wenn wir das mal so umdrehen, können wir auch uns in einem anderen Licht sehen. Und dadurch, dass wir uns anders sehen, werden wir auch die Welt anders sehen. Das ist so.
So ist es. Ach, Kalender, Kalender, Kalender.
Genau.
Ja, dann wünschen wir euch alle einen schönen Sonntag. Ich habe jetzt gleich einen einen Podcast, einen X-Podcast, einen, wie heißt denn das dann? Einen Zoom-Podcast mit Blick, mit Bild. Bin schon geschminkt heute.
Ja, sehr schön. Guck mal, von einem ins andere.
Ja.
Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia.